Im Windschatten der Bundestagsabstimmung zur Migration gab es auch noch eine andere Abstimmung, die ziemlich unbeachtet geblieben ist. Ist aber mehr oder weniger zeitgleich gelaufen. Und wie das manchmal so ist, gibt es ja bei den Strategien, die Sie von meinem Kanal kennen, dass manchmal, dass die eine oder andere Sache einfach verdeckt wird durch was anderes. So könnte es hier auch gewesen sein. Ich habe jetzt jemanden im Gespräch, habe ich eingeladen. Hans-Martin Esser, der sich ein bisschen mit der Sache beschäftigt hat, da auch in Cicero einen vielbeachteten Artikel geschrieben hat. Das ist auch der Grund, weshalb wir zusammengekommen sind. Sondern würde ich sagen, ohne langes Gedöns, Herr Esser, sagen Sie mal kurz, was ist denn da im Windschatten gelaufen?
Also ich hatte das selbst mitbekommen kürzlich im Gespräch mit einem Banker und ich sagte so, ja, was Immobilien betrifft, ob er nicht von ETS2 was mitbekommen hätte. Er sagte nein, was die Immobilienbewertung angeht, ETS2 wäre ihm jetzt nicht geläufig. Ich habe dann mal das nochmal gegoogelt, ETS2 mit römischen Ziffern, also ETS, zwei große I's. Und da kam raus, dass das Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz bereits am 31.01., also letzten, also vor ein paar Tagen, vermeldet hat, ja, es gibt da Fortschritte. Am 31.01. ist, wie gesagt, abgestimmt worden, schon im Windschatten der sehr umstrittenen Abstimmung zur Migration. Man hat es kaum mitbekommen. Daraufhin hatte ich dann
Ja,
einen
das
Artikel.
ist, genau, das ist ein wundervoller Fall von Burying. Ja, das ist der Fachausdruck dafür. Ja. Übrigens, ich werde manchmal von meinen Zuschauern gefragt, bei diesen ganzen Begriffen, die ich häufiger mal verwende, ob ich das nicht mal irgendwie erklären kann, was das eigentlich alles ist. Deshalb vielleicht gleich mal so eine kleine Zuschauerfrage mit eingebracht. Fände ich es eigentlich interessant, wenn ich dazu mal in irgendeiner Form eine Veröffentlichung mache, dass ich also lauter solche Dinge, mit denen man irgendwie, weiß ich, getäuscht hinters Licht manipuliert werden kann oder sowas, so wie das wie Burying, dass ich dazu was mache. Also schreiben Sie das einfach in die Kommentare unten rein. Ich finde das einfach interessant zu wissen, ob das ein Thema ist, was ich vielleicht mal näher aufgreifen sollte. So, aber das nur am Rande. Ja. Kommen wir mal wieder zurück zu dem Thema, was jetzt hier war. Also Sie sagen, das ist erstmal ja eine erstaunliche Geschichte, dass dann ein anderes Gesetz fast zeitgleich mit so einem sehr, sagen wir mal, prominenten anderen Gesetz durchgelaufen ist. Vielleicht nur kurz für unsere Zuschauer, die Verbindung ist manchmal so ein bisschen schlecht. Ja, das ist nicht ETF, ja, also nicht das, was vielleicht viele denken, dass es so ein Fonds ist, in den man rein investieren kann, sondern ETS, ja, mit dem S wie Siegfried am Ende. Sagen Sie vielleicht einmal ganz kurz, was sich hinter der Abkürzung eigentlich verbirgt?
Das ist der sogenannte europäische Mechanismus zum Handel von Zertifikaten für CO2, also für CO2. Also ich selbst bin ja, das kann man ja bei Wikipedia nachlesen, auch Mitglied noch der FDP. Und es ist lange schon auch im Koalitionsvertrag für die Ampel vereinbart worden, dass ab 01.01.27 eben nicht mehr Preise festgelegt werden vom deutschen Parlament, sondern dass man sich dem anschließt, was von Europa auskommt, an Zertifikate handelt. Das ist an und für sich eine gute Idee. Ich bin ja selbst Ökonom und habe im Fach für VWL hauptsächlich Umwelt- und Ressourcenökonomik mich da spezialisiert. In der Theorie ist das eine sehr gute Sache. Das Problem, da kommen wir vielleicht gleich noch darauf, warum verbirgt man das erstens so ein bisschen und zweitens, auf welchem Niveau findet dann der Preis statt? Denn bisher ist es ja relativ moderat.
Ja, also vielleicht nochmal ganz kurz zu dem ETS, ja. Das ist Emissions Trading System, ja, also europäischer Emissionshandel. Und die Idee dahinter ist ja wohl, dass es eben einen Cap gibt, wie das mal so schön auf Englisch heißt, ja, also eine Gesamtzahl, die maximal nicht überschritten werden darf. Und dann kriegt man also diese Zertifikate, wenn man also irgendwie so grundsätzlich erstmal dazu berechtigt ist. Und wenn man aber mehr CO2 emittieren möchte, als Hersteller beispielsweise, dann muss man sich eben entsprechende andere Zertifikate dazu kaufen. Und die Idee dahinter ist, dass die Gesamtmenge an CO2, die emittiert werden kann, dass die eben gedeckelt ist. Also wenn an irgendeiner Stelle jemand mehr emittieren möchte, muss irgendwer an einer anderen Stelle entsprechend einsparen. Ja? Und vielleicht kommen wir erstmal ganz kurz noch auf die Benennung zurück. Ja, ich finde das nämlich recht spannend. Ja, das Ding heißt ja ETS-2, aber römisch 2. Ja, also
Genau.
ETS-II. Und was passiert denn eigentlich, wenn man mal nach was anderem sucht, wenn man nach ETS-2 und dann diese Ziffer sucht? Was passiert denn dann?
Also dann passiert Folgendes. Sie bekommen ein relativ harmloses Computerspiel, das mit Trucks zu tun hat. Ich hatte ja nicht nur einen Artikel im Cicero dazu verfasst, sondern bereits vor einem halben Jahr einen Vorläufer. Da hatte ich das auch erwähnt, dass man wirklich suchen muss, um ETS 2 zu finden, also ETS 2. Man erinnert sich ja vielleicht noch an die Hartz-IV-Gesetzgebung. Da hatte man ja auch auf römische Zahlen zurückgegriffen. Aber beim Googlen ist das durchaus hinderlich. Denn wenn Sie da einen dominanten Begriff haben, der dann hauptsächlich besetzt ist mit Computerspielen, überflügelt er natürlich fürs Erste das, was noch unter dem Radar herfliegt, im wahrsten Wortsinne. Und das
Ja,
ist
also das finde
durchaus
ich auch
eine
mal wieder ein
Schwierigkeit.
schönes. Ja, ich finde das auch mal ein schönes Stilmittel, ja, dass man mit solchen Abkürzungen dafür sorgt, dass man Sachen eigentlich nicht mehr richtig finden kann, dass man Sachen gar nicht aussprechen kann. Ja, was Wundervolles anderes ist ja auch mal das Gegenteil. Ja, GIZ, das war immer so ein Begriff, der für viele so ein bisschen ein rotes Tuch war. wie heißt die GEZ heute? Die heißt irgendwie ARD, ZDF, Deutschlandradios, Gebühren, Einzugsservice oder irgend sowas. Ja? Also eine Sache, die man sich überhaupt gar nicht merken kann. Ja? Das heißt, man verbirgt manchmal hinter solchen Begriffen plötzlich irgendwelche Konzepte. Und so ist ja jetzt im Augenblick Ihre Theorie, dass auch mit diesem ETS2, in dem es so benannt wird, so, dass es so ein bisschen weiter unterm Radar fliegen soll. Ja? Wobei ich nicht ganz sicher bin, ob das tatsächlich so schlimm ist, wie Sie es dargestellt haben, aber das können wir uns ja gleich mal ansehen. Sagen Sie doch mal ein bisschen genauer, was Sie eigentlich glauben, was die Auswirkungen davon sein werden.
Also, Sie hatten ja angedeutet, dass es eine Menge an CO2-Zertifikaten gibt, die festgelegt ist. Also man hat ja die Klimaneutralität 2050 vor und das ist ja auch durchaus im Gedankengang der konservativ-liberalen Parteien FDP und CDU vorhanden, dass man das durchaus über den Markt regeln könnte. Ich sehe es allerdings so, dass man Etappenziele hat, nicht nur bis 2050 klimaneutral zu werden, sondern auch schon ein Etappenziel für 2030. Und das zu erreichen, ist innerhalb von 3,5 oder 4 Jahren recht anstrengend, sodass der Einstiegspreis relativ hoch sein müsste und in der Silvesternacht von Silvester 2026 auf 27 Neujahr könnte es durchaus sein, und da bin ich nicht alleine, sondern da hat auch Automotorsport, habe ich mal nachgeschaut, die Zeitschrift Automotorsport verfasst, dass ein Anstieg allein an der Ta Tankstelle in der Nacht von knapp 40 Cent durchaus wahrscheinlich ist. Die
Ja, na gut,
Szenarien
komm.
sind relativ hoch und es betrifft ja auch das Heizen. ETS1 betraf bisher die Industrie hauptsächlich und der Preis hat sich eingependelt bei rund 60 bis 80 € die Tonne. Jetzt kommen aber Wohnen und Verkehr dazu, Dinge, denen man eigentlich schwer ausweichen kann. Und das wird das Problem sein, dass es ein Inflationstreiber sein wird. Und der DIW-Ökonom Marcel Fratscher hat ja schon angedeutet, wir müssten uns, etwas blumig ausgedrückt, auch mal damit abfinden, wenn wir 4 bis 5% Inflation hätten. Und das ist so eine Art Wording, das das schon mal einleitet, könnte ich mir vorstellen.
Ja, also auf die Inflation können wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Also vielleicht erstmal, um das Ganze ein bisschen zu strukturieren. Der Unterschied zwischen diesem ETS 1 und 2 besteht im Wesentlichen darin, was alles mit reingenommen wird. Ja? Also wir haben bereits jetzt so ein Emissionshandelssystem. Da sind bestimmte Teile auch schon mit drin. Am Augenblick ist das private Heizen, muss man einfach zu so sagen, und das private Autofahren, die sind nicht mit drin. Ja? Und das soll dann eben in Zukunft geändert werden. Das ist auch das, was jetzt eben gesetzlich beschlossen worden ist. Und dadurch, dass das mit reinfällt, kann es eben passieren, dass am Ende die Auswirkungen so sind, wie Sie gerade beschrieben haben. Wobei wir hier natürlich der Ehrlichkeit halber sagen müssen, wir wissen nicht genau, wie viel es wird. Ja? Das hängt davon ab, wie stark Ausweichbewegungen sind und wie teuer dann am Ende diese Zertifikate wirklich sein werden. Ne? Das ist so. Aber man kann natürlich erstmal Abschätzungen machen. Ja? Und Ihre Abschätzung kommt anscheinend zu dem Schluss, das kann gewissermaßen 40 Cent ausmachen, allein dieser eine Effekt pro Liter Benzin. Wobei man natürlich sagen muss, das wird nicht in der einen Nacht passieren, sondern das wird sich natürlich schon vorher teilweise durchziehen. Ja? Wir kennen das ja, dass dann teilweise schon die Preise vorher entsprechend ansteigen. Lassen Sie mal ganz kurz darüber sprechen, wie gut oder wie schlecht das Ganze eigentlich ist. Also es gibt ja auch durchaus Argumente, die dafür sprechen, das so zu machen. Ja, also ist ja eigentlich erstmal die Idee, dass man sagt, wir wollen nicht im Habeck'schen Stile Mikromanagement betreiben und den Leuten genau vorschreiben, welche Heizung sie einzubauen haben, welchen Motor sie im Auto haben müssen, sondern wir regeln das über Preise. Und da gibt es entsprechende Bewegungen, die das eine oder das andere dann bevorzugen. Nun sagen Sie aber, das ist ja eigentlich sozusagen der falsche Weg. Wieso sagen Sie das in der Weise?
Also sagen wir mal, es wird schwer zu verkaufen sein. Es finden ja regelmäßig Wahlen statt. Und 2027 ist in der Mitte der Legislatur vom Bundestagswahlen, also genau in der Mitte zwischen zwei Bundestagswahlen und genau in der Mitte auch zwischen zwei Europawahlen. Und in der Regel kennt man das ja aus der Public-Choice-Theorie oder aus der neuen politischen Ökonomie, dass Dinge, die unangenehm sind, gerne in die Mitte der Legislatur verfrachtet werden, damit der Wähler, Stichwort adaptive Erwartung, so ein bisschen hoffentlich vergisst. Wenn er rationale Erwartungen hat, vergisst das vielleicht nicht. Und im Moment haben wir schon einen relativ hohen Sockelwert an populistischen Bewegungen in ganz Europa und Parteien, die durchaus anbieten könnten, ja, wir müssen das ja gar nicht machen. Natürlich müssen wir CO2 einsparen, aber die erste Problematik ist es wie in so einem Wannenmodell, dass man ein festes Budget hat? Oder können auch Wälder und Moore und natürlich Ozeane die Hälfte des CO2s absorbieren? Das ist ja auch unstrittig im Pariser Klimaabkommen. Das sind so, solche Dinge. Und natürlich wird der Preis nicht direkt am Markt festgelegt, sondern auch von Seiten der EU-Kommission. Und da spielen politische Erwägungen eine Rolle hinein. Und was möchte ich noch hinzufügen?
Naja, warten Sie mal, der Effekt ist ja sehr indirekt. Also,
Ja.
es wird ja kein Preis festgelegt, sondern was festgelegt wird, sind die Mengen. Und es ist klar, die angebotenen Mengen, die da sind, also die man freisetzen darf, und das, was gebraucht wird für die Produktion beispielsweise oder fürs Heizen und Mobilität und so etwas, das zusammen bestimmt eben den Preis. Das ist ja nicht so wie bei einer CO2-Steuer, dass sich einer hinsetzt und sagt, also folgendes ist der Wert, der wird oben drauf gesetzt, sondern nein, es wird gesagt, wenn ihr Ausweichbewegungen habt, wenn ihr andere Technologien verwendet und so, dann kann das Ganze ja auch billiger werden. Ja, das ist ja die Idee dahinter.
Sie
Also
hatten
der
ja.
Vorteil von solchen Trading Systems besteht ja darin, dass sich eben Preise bilden und auf die Art und Weise die wirtschaftlichen Ressourcen in eine Richtung gelenkt werden, sodass das möglichst gut umgesetzt werden kann. Das ist ja eigentlich erstmal eine gute Art und Weise.
Sie hatten ja auch angedeutet in einem Ihrer Videos, dass der Preis nicht notwendigerweise so hoch gehen muss. Also, dass eben Betriebe, die relativ leichte Vermeidungskosten haben, ihre Zertifikate tauschen können. Und dann muss der Preis ja nicht unbedingt auf 300 bis 400 Euro gehen. Er kann es aber. Was Sie auch angedeutet hatten in einem Ihrer vorherigen Videos mal zum Thema, das, was so in letzter Zeit bei Ihnen auch am Samstag in Gesprächen aufgeworfen wurde, dass wir ein Fixum eben haben. Also wir können ja nie allein von Sonne und Wind unsere Industrie betreiben. Wir brauchen immer ein Backup und der muss mitgedacht werden. Das wird mich dann auch daran stören. Man kann ja das, man hat einerseits das Ziel, auf Null zu gehen. Andererseits kann man gar nicht unbedingt auf Null gehen. Man hat ja die Atomkraft zumindest in Deutschland weitgehend eliminiert. Das wird also schon schwierig sein. Also so viele Freiheitsgrade gibt es ja dann gar nicht mehr auszuweichen.
Naja, wenn wir noch weiterhin Kernenergie hätten, dann wäre es natürlich wesentlich einfacher, tatsächlich CO2 null zu erreichen. Ja, das müssen wir einfach sehen. Also mit CO2, Kernenergie zusammen geht das wahrscheinlich relativ einfach. Ja. Ohne Kernenergie können wir es mehr oder weniger vergessen. Ja, das werden wir auch sehen, dass das so ist. Man sieht hier jetzt auch alle möglichen Statistiken darüber. Also wenn wir uns mal beispielsweise ansehen, Feinstaub durch Kraftwerke in Frankreich ist viel weniger als bei uns. Große Überraschung. Ja, wenn man die Kohlekraftwerke weiterlaufen lässt und die moderne Kernenergie abschaltet, dann kommt sowas eben dabei raus. Ja, aber das ist eine andere Geschichte. Ich denke, was wir hier bei dieser CO2-Bepreisung haben, die nicht einfach nur eine Bepreisung ist, sondern eben die sich durch den Handel bildet, das ist, dass hier eben wirklich die Kreativität der Wirtschaft in die richtige Richtung gelenkt wird. Ich kann Ihnen mal sagen, was ich als das Hauptproblem bei diesem ETS-System sehe. Das ist, dass wir auf der einen Seite tatsächlich etwas haben, was Dinge verteuert und auf der anderen Seite aber keine Kompensation dafür geben. Also eigentlich, wenn man das ökonomisch richtig machen würde, dann würde man ein solches Handelssystem installieren, wie das, was jetzt eben auch installiert werden soll. Über die Mengen kann man immer noch streiten, aber vom Grundsatz her würde man das so machen. Und man würde auf der anderen Seite eine entsprechende steuerliche Entlastung geben. Und da schlage ich schon seit Ewigkeiten immer vor, dass die Einkommensteuer einfach entlastet wird. Ja, das macht eine Menge Sinn, die Einkommensteuer gerade zu nehmen. Weil wir nicht die Arbeit bestrafen wollen. Also wir wollen ja, dass die Leute tatsächlich arbeiten, produktiv irgendwas machen. Einkommensteuer ist im Augenblick etwas, was die Leute davon abhält, zu arbeiten. Und wenn wir die verringern und dafür die negativen Dinge, also wie in dem Fall CO2, Ausstoß, wenn wir die besteuern, dann haben wir im Grunde genommen die Anreize in die richtige Richtung. Nur das machen die Politiker natürlich wieder nicht.
Genau, da möchte ich noch einhaken. 2020, kurz vor Corona-Beginn, hatten wir im Rahmen des Aschermittwochs, den, ist ja kein großes Geheimnis, den Arbeitsmarktexperten Johannes Vogel der FDP da. Und ich hatte einen Vorschlag gemacht, wie man nach Deutschland Leute mit relativ guter Qualifikation bekommen könnte. Und er sagte sofort, unsere Steuersätze sind sehr hoch und deswegen wird es schwierig. Deswegen ist Ihr Vorschlag ja sehr clever, den Einkommensteuersatz zu senken, nicht nur wegen der CO2-Problematik, sondern auch um Fachkräfte zu gewinnen. Nicht nur, um Leute überhaupt aus der Reserve zu locken, sondern damit überhaupt hier weiter produktiv gearbeitet werden kann.
Was Sie angesprochen haben, eben, das ist nochmal ein anderes Problem. Das ist nämlich das, dass wir erst Preissignale setzen wollen, die das verteuern und dann anschließend wieder des Weges kommen und sagen, ja, jetzt müssen wir irgendwelche Subventionen zahlen. Nichts anderes sind ja solche Querzahlungen, um das Ganze wieder abzufedern. Das ist natürlich vollkommener Quatsch. Ja? Das heißt ja, wir nehmen sie erst von der einen Stelle und haben dann nach eigenem Gutdünken der Politiker, dass es wieder auf einer anderen Stelle verteilt wird. Ja? Das ist ja gerade eine nichtmarktliche Lösung. Ja?
Ja, vor
Also,
allen Dingen.
Das Wichtige ist hier für meine Begriffe wirklich, dass wir dann eben komplett bei einer marktlichen Lösung bleiben.
Genau, und marktlich, ich habe jetzt mich mit Oliver Williams in letzter Zeit beschäftigt, der ist ja Nobelpreisträger für Ökonomie, der hat identifiziert, dass es institutionelle Arrangements gibt. Also der Markt ist ein gelegentliches Treffen und das Unternehmen ist auf der anderen Seite ein anderes Arrangement, wo man dauerhaft zusammenarbeitet. Ja, und marktlich, ich weiß nicht, ob das wirklich so marktlich ist, der Zertifikatehandel, wenn Preise von der EU-Seite festgelegt werden. Und ich hatte mir mal nicht den Spaß gemacht, ich hatte mal nachgefragt, könnte ich als jemand, der Immobilien besitzt, mehrere Mehrfamilienhäuser, könnte ich die Zertifikate überhaupt kaufen? Die kann ich ja gar nicht. Also letztendlich sind das die Energieversorger, die das tun. Und insofern weiß ich nicht, ob man von einem Markt da sprechen kann.
Nun
Schlussendlich
gut, das ist
müssen.
ja erstmal egal. Ja. Also natürlich ist es ein Markt, die Preise werden nicht festgelegt, ja, sondern es sind eben tatsächlich marktliche Größen, ja, die sich, also Marktpreise, die sich dann am Ende bilden. Und ob Sie das jetzt selber kaufen müssen oder der Energieversorger das in großem Stil kauft, das ist ja, glaube ich, erstmal egal. Ja. Das ist am Ende in den Preisen mit drin, in dem Fall in den Preisen für zum Beispiel Gas oder Öl, je nachdem, wie Sie da heizen. Und auf die Art und Weise ist das natürlich schon etwas, was entsprechende Anreize setzt. Ja? Gibt jetzt Anreize beispielsweise dann die Häuser eben stärker zu dämmen. Lassen Sie uns bitte noch mal kurz auf die Inflation zu sprechen kommen. Davon haben Sie gerade so am Nebensatz einmal gesprochen.
Dann noch kurz einzuhaken. Das Problem auch bei der Problematik CO2 ist ja erstens, viele Länder machen nicht mit und zweitens, wenn sie Häuser dämmen, sie können ja bisher wohnen und wenn sie Häuser dämmen müssen, müssen sie Geld in die Hand nehmen, haben danach eine ISO-Leistung. Also sie haben nicht mehr oder nicht weniger. Sie gehen nur eben diesem CO2, der Preisverteuerung des CO2 aus dem Wege. Dafür müssen sie erstmal 60.000, 70.000 mindestens in die Hand nehmen für ein Einfamilienhaus, das zu dämmen. Also, das ist letztendlich Wohlfahrtsverlust. Sie haben ja keine Mehrleistung. Es sei denn, natürlich kann man sagen, wir retten jetzt das Klima, aber wie gesagt, China, USA und Indien machen ja nicht mit. Und das ist ja das Problem bei dem Zertifikatehandel.
Also das ist nochmal ein anderes Thema. Ja. Sie haben natürlich vollkommen recht, dass es erstmal tatsächlich einfach nur kostet. Ja. Aber die Grundidee ist hier für meine Begriffe, dass wir eben dafür sorgen, dass derjenige, der es am leichtesten vermeiden kann, CO2-Ausstoß, dass derjenige es auch als erster macht. Also da, wo es sich eben am meisten lohnt. Ja. Das ist ja genau diese marktliche Idee. Und natürlich, Sie haben recht. Dadurch, dass wir jetzt auf einmal Mengen festgesetzt haben, kriegen wir natürlich nicht mehr an Wohlfahrt selber, sondern es ist einfach nur eine Sache, bei der eben erstmal etwas verteuert wird. Und das ist ja auch der Grund, weshalb ich eben gesagt habe, wir müssen dann eben an anderer Stelle eine entsprechende Entlastung geben. Ja, wie diese Entlastung gegeben wird, darüber müssen Sie sich nochmal Gedanken machen. Ja, dass man beispielsweise sagt, wir senken die Einkommensteuerkurve insgesamt einfach ab. Ja, sowas könnte man sich da beispielsweise vorstellen. Habe ich auch nochmal an anderen Stellen ein Video zu gemacht. Sie haben
Wird
gerade
das
in dem Satz
denn?
noch was anderes, Sie haben gerade noch was anderes Wichtiges angesprochen. Nämlich, wir sprechen hier von einem europäischen Emissionshandelssystem. Sie haben natürlich recht. Wenn wir das in Europa machen, ist das hier erstmal nicht die Welt. Das heißt also, es kann Ausgleich oder Ausweichbewegungen weltweit geben. Ja, vielleicht sagen Sie uns dazu noch mal zwei, drei Worte, bitte.
Ja, wir haben ja schon gesehen, dass die besonders in den energieintensiven Betriebe, also die sehr viel CO2 verbrauchen, längst damit mit dem Gedanken spielen oder das
Beisetzen.
auch ja, freisetzen, damit dem Gedanken spielen, ins Ausland zu gehen. Also die USA haben ja mit Trump da sich rausgeklinkt aus dem Pariser Klimaabkommen und er flirtet die ja ganz offen an. Und insofern weiß ich nicht, ob die Industriebetriebe, und das ist ja immerhin das Rückgrat der deutschen Volkswirtschaft lange Zeit bis heute auch gewesen, ob das so bleibt. Da kann man sagen, ja, Disruption ist gut, aber gut, was kommt danach? Also ich wüsste auch nicht, ob das lohnenswert ist. Da hängt ja auch vieles mit dran. Ich habe vorhin die Demografie angesprochen. Wenn ich vermiete und ich muss entsprechend der Sanierung, dass ich dämme und vielleicht sogar Fußbodenheizung einbaue, die Miete erheblich erhöhen, ist die Frage, können die Rentner, die dann vielleicht gar keine so sichere Rente mehr haben, weil immer weniger Leute in Deutschland arbeiten, die Mieten dann überhaupt noch bezahlen? Denn sowas muss sich ja amortisieren über viele, viele Jahre. Das ist erstmal die erste Überlegung. Und inflationsmäßig wirkt es durchaus schon. Bin Praktiker, wie gesagt, seit 20 Jahren nicht mehr an der Akademie, im Gegensatz zu Ihnen. Wenn Inflation angekurbelt wird, und das wird wohl der erste Effekt schon sein ab 2027, dann werden natürlich auch die Zinsen erstmal als Gegenmaßnahme steigen. Und wenn man gezwungen ist zu dämmen und sich dann das Geld zu leihen, ja, erstmal ist die eigene Immobilie leicht entwertet worden und man muss dann noch zur Bank gehen als Bittsteller, um entsprechend sein Haus von außen wieder fit zu machen. Dann heißt es der Zukunftsfit. Schön und gut, aber schlussendlich ist das auch eine Entwertung von Assets.
Ja klar, also das ist sicherlich eine wesentliche Entwertung von Assets, ja. Zur Inflation muss man hier, glaube ich, auch was sagen. Also allein dadurch, dass die Energiepreise steigen, das führt natürlich erstmal zu einer Inflation, aber es ist eine reale Inflation, wie ich die immer nenne. Ja, es ist eine, die auf der realen Ebene stattfindet und nicht im monetären Bereich. Das heißt also, es ist ziemlich sicher, dass die EZB das auch sieht und dass die in einer solchen Situation nicht einfach die Zinsen erhöhen. Ja, wäre schön dumm, das mit den Mitteln zu bekämpfen, mit denen man eine monetäre Inflation bekämpfen würde. Aber Sie haben natürlich vollkommen recht. Wir haben damit auch gleichzeitig eine Kapitalnachfrage. Und diese Kapitalnachfrage, also beispielsweise um Umbauten und sowas vorzunehmen, diese Kapitalnachfrage führt natürlich ebenfalls dazu, dass tendenziell die Zinsen steigen. Ja, und steigende Zinsen führen wiederum dazu, dass andere Investitionen verdrängt werden. Also vollkommen klar. Ja, das nimmt uns natürlich letztlich in irgendeiner Form Wohlstand, ne? Auf der erstmal sozusagen direkten, unmittelbaren Ebene. Ich glaube, da kann man überhaupt nicht meistens drei rumreden. Und wenn Ökonomen sich dahinter irgendwelchen Zahlen verstecken und sagen, wird kurzfristig die Inflation hochgehen auf 4%, naja, das heißt eben, dass wir dann pro Jahr plötzlich 4% weniger in der Tasche haben. Und das summiert sich. Ja? Das ist, glaube ich, das, was wir hieraus sehen müssen. Es wäre, wie gesagt, nicht schlimm, wenn es eine entsprechende Kompensation gäbe. Ja, dieses Konzept verlangt eine Kompensation. Und das ist eben das Gemeine, was bei Politikern immer passiert. Die nehmen ein Konzept, was eigentlich sinnvoll ist, aus einer theoretischen Ebene heraus, vermurksen es aber so, dass sie am Ende einfach nur ja, sozusagen den negativen Effekt mitnehmen, den positiven aber halt nicht mit dabei haben. Ja, das ist leider so.
Ja,
Ich
und
mal kurz auf die eine Sache zu sprechen kommen, von der wir eben einmal ganz kurz in dem Satz gesprochen haben, nämlich USA und China. Was Sie hier angesprochen haben, ist, glaube ich, der Leakage-Effekt. Ja, so wird das ja manchmal genannt. Also das heißt, das, was bei uns dann gespart wird, wird an anderer Stelle freigesetzt. Ja, und das ist natürlich eine Sache, die man hier, glaube ich, nicht ausweichen kann. Also wenn die Industrie merkt, in Europa ist es eben teuer zu produzieren, dann gehen die halt weg, zum Beispiel in die USA, wenn das da nicht so ist, oder nach China. Und dann ist am Ende eine Milchmädchenrechnung. Ja, dann tun wir einfach so, als hätten wir irgendwas eingespart und weisen auch tolle Zahlen aus. Dann sieht das so aus, als gäbe es eine tolle CO2-Einsparung, auch durch diese Maßnahmen. Die ist aber natürlich überhaupt nicht so, weil die weltweit einfach nur eine andere Stelle verlagert worden ist. Und dann haben wir auf die Art und Weise eine 1:1-Verschiebung und jemand anders hat dann eben den Reichtum in Anführungsstrichen und der CO2-Ausstoß ist genau der gleiche wie vorher. Ja, ich glaube, das ist die Spiegelfechterei, die hier gemacht wird. Und das sind, glaube ich, die Dinge, bei denen es wichtig ist, dass wir das eben hier auch einfach mal erklärt haben, wie da die Zusammenhänge sind. Ja. Aber ich glaube, dass wir inhaltlich da relativ auf der gleichen Linie sind. Ja. Dass wir sagen, es gibt eben starke negative Effekte, aber grundsätzlich wäre der Ansatz ein guter. Ja. Und das sehen Sie doch auch so, oder?
Ja, die Problematik ist ja die, Sie haben ja gerade genauso argumentiert, wie der aktuelle noch Bundeswirtschaftsminister Habeck gesagt hat, die Industrie sei auf einem guten Weg. Natürlich ist sie auf einem guten Weg, weil reduziert wird, es wird ja auch ausgewichen, wie gesagt, was er gar nicht gegenrechnet. Und insofern ist ein Badewannenmodell nicht nur bezogen auf die CO2-Mengen oder ob es eine Absorption durch Wälder und Moore und Ozeane gibt, sondern auch die Idee, dass er gar nicht gegenrechnet, aha, die Betriebe, die hier abbauen, die in Indien aufbauen oder in China aufbauen, in den USA aufbauen, werden die denn alle da klimaneutral betrieben? Ich glaube wohl kaum. Und das
Natürlich,
Argument ist
das ist
ja auch,
das
ja.
Hauptproblem. Ja, also Sie haben mir eben in den Mund gelegt, ich hätte gleich argumentiert wie Habeck. Nein, ich habe die Habeck'sche
Nein, haben Sie
Argumentation
nicht.
ad absurdum geführt. Ja,
Also, ja, genau. Ja, genau. Das meinte ich auch.
ja, denn ich habe mich eben schon gewundert, dass ich gleich argumentieren soll wie
Nein, nein,
Habeck.
nein,
Das ist
das tun Sie
sehr
natürlich nicht. Nein,
unwahrscheinlich.
nein, nein, nein. Sie sind ja, ich ja auch. Studierte Ökonomen und sind entsprechend ein bisschen vielleicht qualifizierter.
Ja, gut, damit haben wir, glaube ich, mal so die wesentlichen Themen durch dazu. Ja, weiß ich, habe ich jetzt noch irgendwas Wichtiges vergessen, was Sie gerne noch ansprechen wollen?
Ich habe ja mich in einem neuen Buch mit sowas wie Marktdialektik beschäftigt, also im Grunde genommen Angebot, Nachfrage, Preisänderung ist ja ein ewiger Prozess, genauso wie These, Antithese, Synthese, ein unendlicher Prozess. Und was mir auffällt, in der ganzen Diskussion ist sehr dominant die Chefin der Taz, also Wirtschaftschefin der Taz, Ulrike Herrmann. Und wenn sie sagt, ja, wir machen Degrowth, dann heißt es nicht weniger und nicht mehr, als dass man in Deutschland praktisch gar keine Geschäfte mehr machen kann, ja, auch jemand, der Unternehmer ist, keine Renditen mehr zu erwarten hat. Wenn man Degrowth freudig entgegengeht, dann heißt es auch, komm, Unternehmer, ich brauche euch nicht. Und ich als Unternehmer fühle mich dann animiert. Ich habe jetzt schon 6 Familienhaus vor 3 Monaten verkauft und noch eine Wohnung in Dresden. Ja, ob ich das Geld in Deutschland anlege, das glaube ich eh nicht. Also dann möchte ich auch lieber mir überlegen, bleibe ich denn dauerhaft hier? Das ist mal eine Sache und das ist auch eine neue Normalität. Und ich möchte jetzt ja nicht auch Werbung für eigene Sachen machen, aber ich habe mal ein Buch geschrieben im Kulturverlag Cadmos, die große Klammer, eine Theorie der Normalität. Und aus dem Buch heraus ist auch der Begriff der neuen Normalität entstanden vor 5 Jahren. Das ist 2019 geschrieben worden, hatte aber mehr mit der Methodik zu tun und nichts mit Corona. Insofern,
Neue
also.
Normalität, okay.
Ja, Normalität ist so eine Art statistisch abgetastete Wirklichkeit. Also Sie und ich, wir sind ja im metrischen Zeitalter. Datenverarbeitung machen wir mehr oder weniger intuitiv und Insofern nehmen wir Wirklichkeit durch so eine Art statistische Brille wahr, so ist meine Argumentation. Und insofern ist Normalität etwas, das zwischen Kulturphilosophie und Statistik stattfindet. Man kennt das ja, also Normalverteilung aus der Statistik und auch den kulturphilosophischen Begriff der Normalität. Sowas macht man als Vermieter, wenn man zu viel Zeit hat.
Ja, klingt so. Ich kommentiere das mal nicht weiter. Okay, also ja, dann vielen Dank.
Ja,
Ja,
ebenso.
wir haben hier ein paar ganz interessante Messages mal so rübergebracht, ja, an unsere Zuschauer. Schreiben Sie gerne unten rein, was wir hier übersehen und vergessen haben. Ja, und wie gesagt, ich bin interessiert an der Frage, ist eigentlich jetzt Täuschung, ja, andere Leute hinters Licht führen und sowas, ist das eigentlich ein Thema, von dem Sie das Gefühl haben, das sollte man mal ein bisschen weiter ausführen? Ja? Und wenn ja, können Sie mir vielleicht auch ein paar Ideen geben, wie man das machen könnte. Gut, in dem Sinne, vielen Dank für das Interview und an die Zuschauer, wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.